Boah, manchmal gibt's halt so eine Woche in der Sportwelt, da hättest du eigentlich lieber 4 Stunden für so einen Podcast, aber die Zeit ist dann halt am Ende begrenzt. Es war wieder viel los, Martin.
Es war wieder viel los. Wir müssen uns erstmal wieder entschuldigen, dass wir es quasi zwischen den beiden GBT-Stops nicht geschafft haben aufzunehmen. Ja, die Ausrede ist dieselbe, die wir auch vor 2 Wochen gebracht haben. Jetzt ist gerade einfach viel los. Heute haben wir es aber geschafft, uns für eine Stunde zusammen zu telefonieren. Haben natürlich ausführlich einmal quasi auf Bundesliga und zweite Liga geguckt, aber dann hinten raus. Also nicht Angst haben, die GBT ist natürlich auch nicht zu kurz gekommen.
Ja, gab noch einen kleinen Ausblick, weil Martin ist am Wochenende viel unterwegs, fährt sehr, sehr viel Deutsche Bahn, aber hat ein Budget von 500 €. Und falls ihr euch fragt, wie der Mann sich das verdient hat, dann wünschen wir euch jetzt mal ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Und Martin, sagt mal
Sag
Schalke.
mal Schalke.
Der kommt an!
Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber
noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Wait after! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich glaube, ich fertig. Mittwoch 18:14, wir sind zurück mit einer frischen Folge von eurem geschwebelten Kölsch. Nachdem es wir vor 2 Wochen quasi geschafft haben, nebeneinander zu sitzen, sitzen wir heute nicht nebeneinander, sondern quasi auch maximal weit entfernt. So weit entfernt, dass nicht mal das Internet bis nach Kiel reicht. Hallo Bengt.
Hallo Martin, ja, du sprichst es an. Ich bin in die Heimat gefahren, weil mein Dad am Montag seinen 60. Geburtstag gefeiert hat und am Samstag da dann die Fete ansteht. Und deswegen war das Wochenende für mich dann jetzt mal ganz gut, weil wir haben ja Sonntag auch Icon League in Berlin. Und ob ich da dann jetzt aus Köln, Düsseldorf Richtung anreise oder eben halt aus Kiel, macht dann auch keinen Unterschied. Ne? Und deswegen habe ich mich heute Morgen um 6 in den Zug gesetzt und hatte da auch eine gute Zeit, weil ich habe nur 13 € für dieses Zugticket bezahlt und das dann fährt man gerne Zug.
Nur drei, aber hast du so einen Monat vorher gebucht oder
Ich
will
habe
einfach
letzte
niemand nach Kiel fahren?
Ich habe letzten Samstag gebucht und das hat mich auch wirklich gewundert, weil es ist die einzige Direktverbindung, die es zwischen Düsseldorf und Kiel gibt. Also nach Hamburg fahren halt einige direkt, aber auch da hätte ich halt echt gedacht, okay, gut, an so einem Werktag um 6, da wollen vielleicht ein paar mehr Leute aus dem Rheinland in Richtung Hamburg, in Richtung Hohen Norden. Aber nö, habe ich genommen. Gut, ne? Ist jetzt ja auch letztes Jahr, wo ich unter 27 bin, das muss ich nutzen. Und dann halt Bahncard dazu, dann geht's ja schon.
Schnapper gemacht. Ich bin ja quasi auch am Wochenende unterwegs Richtung Berlin hoch. Und also nicht überraschend, aber die Preise da, wenn du jetzt, weil ich habe auch relativ kurzfristig jetzt nochmal umgebucht, oder was heißt umgebucht, nochmal quasi meinen Plan finalisiert. Hatte Glück, dass ich mittlerweile so viel Bahn gefahren bin, dass ich mir ein, zwei Freifahrten quasi erfahren habe und die dann jetzt auch für das Pokalwochenende nutze. Weil
Ja.
ansonsten, also da zahlst du Unsummen an Geld. Was natürlich klar ist, weil alle irgendwie die Strecke jetzt fahren. Aber deswegen, vor allem, also Düsseldorf-Kiel ist ja auch, also wie du gesagt hast, bist ja eine Ecke unterwegs. Das ist ja nicht so, weil mit 13 € denke ich so gut, vielleicht Düsseldorf-Hannover oder so, was jetzt nicht irgendwie
Ja.
einmal komplett durchs ganze Land ist.
Ja, aber also ich bin 5 Stunden zugefahren, ey, und das für 13 €. Also war guter Preis, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ist auch in Ordnung. Ich muss das nutzen, solange es noch günstig ist und muss so lange halt auch meine Meilen sammeln, ne? Weil dieses Bahn-Bonus-Programm, darüber kommt man ja dann schon relativ schnell auch an seine Punkte. Gerade dann auch irgendwie, wenn man dann häufiger mal Richtung München, mal Richtung Berlin, mal sonst wohin unterwegs ist, dann geht es schon. Aber also ich glaube, die werde ich ab nächstem Jahr auch heftig melken, wenn ich dann tatsächlich 27 bin.
Ja, das ist also mit eines vielleicht der einzigen guten Gründe, die es hat, dass ich so viel Bahn fahre und dass er quasi auch viel über die Firma dann abrechnen lassen kann, dass da so
Na.
ein, zwei, drei Freefahrten bei rausspringen. Aber auch das ist, also, das klingt
Ja.
jetzt wieder cooler, als es ist, weil dieses Pendeln hängt einem natürlich trotzdem auch zum Halse raus. Und trotzdem
Ja.
habe ich mir ehrlich so gesagt, gut, wie viel am Ende spare ich mir? 200 € auf jeden Fall, indem ich jetzt quasi keine Zugtickets kaufe. Ich spare mir auch nochmal quasi 140 €, weil ich kein Pokalticket habe. Also ist quasi für mich nahezu ein Nullerwochenende, mit dem ich da rausgehe.
Du hast, ich würde sagen, 340 € plus gemacht, weil du nicht 140 € fürs Pokalticket ausgibst und keine 200 € für die Bahntickets. Also hast du 340 € um in der Kneipe zu saufen? Fragezeichen.
Ja, sogar noch mehr, wenn du die Rechnung eigentlich weiterspinnst. Ich habe mir auch kein Hotel geholt, weil ich quasi Sonntagnacht oder sehr, sehr frühen Sonntagmorgen wieder Richtung München nach Hause fahre. Hotel kostet auch mal Minimum nochmal, also wir sind knapp bei 500 Euro, die ich quasi zur freien Verfügung habe, um mir da einen herausragenden Samstag zu machen. Ich gehe noch auf gutes Wetter. Das hängt gerade noch so ein bisschen, je nachdem, bei welchem Wetteranbieter du guckst. Ich würde natürlich einen Biergarten vorziehen, wo wir dann das Finale gucken. Mhm. Aber ja, sollte es regnen, dann wird die gute alte Kneipe herhalten müssen.
Also liebe Freunde von Martin, die hier gerade zuhören und sich auf ein pokallastiges Wochenende mit ihm freuen, erste Runde kann er ruhig mal springen lassen. Also da könnt ihr vielleicht mal vorsichtig nachfragen. Nee, aber also was steht an? Ihr macht Pokalfinale in Berlin ohne Tickets. Was wird denn in Berlin erwartet? Wie viele Stuttgarter werden da sein?
Boah, ich bin wirklich gespannt, weil also ich gehe davon aus, dass Bielefeld quasi die gesamte Stadt mitbringt, weil für die ist das haben wir schon mal die letzten Episoden besprochen, das Spiel in ihrer 120-jährigen Vereinsgeschichte, aber für den VfB eben auch, deswegen glaube ich schon, dass er da sowohl von den einen als auch von den anderen viel los sein wird und dann, wir fahren Samstag, ich fahre Freitag schon Richtung Hildesheim, penne einmal bei Yannick, um mir dann Samstag nicht den ganz weiten Weg zu geben. Und ja, wir treffen uns dann als Gruppe, ich glaube, mein Zug ist Samstag irgendwann um 11, 11.30 in Berlin. Dann geht's Richtung Breitscheidplatz, wo quasi der VfB-Fantreff ist. Und dann wird sich, glaube ich, schon auch relativ schnell in Richtung Biergarten aufgemacht, um da einen einigermaßen guten Platz zu finden. Also es gibt, glaube ich, drei, vier, die ausgeschildert sind, also wo auch ein VfB-Treffpunkt dann quasi ist. Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass die schon auch sehr, sehr schnell überlaufen sein werden, weil ich jetzt auch aus meinem Bekanntenkreis von vielen weiß, okay, leider kein Ticket bekommen, aber mein Gott, du weißt nicht, wann das nächste Pokalfinale kommt oder wann das nächste Mal eine Chance auf den Titel kommt. Und dann nimmst du dieses Wochenende mit oder musst es quasi mitnehmen. Deswegen, ich glaube, das wird voll und denke aber trotzdem, und das habe ich ja auch schon die letzten Male gesagt, klar, Stadion wäre cool, wäre ein einmaliges Erlebnis gewesen, aber ich glaube, rein von der Experience wird das auch so ein hoffentlich sehr, sehr geiles Wochenende.
Ja, wird ein sehr sicher geiles Wochenende, weil das ist ja auch das Ding, ne? Hatten uns ja während der Europameisterschaft auch immer drüber unterhalten. Natürlich war es extrem geil, bei jedem Spiel im Stadion gewesen zu sein und ich habe es sehr geliebt und gefeiert. Ey, aber wenn ich da mal nicht gewesen wäre, ich hätte auch ultra gerne einmal so ein offizielles Fanfest mitgemacht. Also da dann mal halt wirklich hier zwischen den ganzen Arzten stehen und mit allen dann trotzdem wahrscheinlich zusammen singen, trotzdem Bier geduscht werden und trotzdem eine richtig geile Experience zu haben. Es ist wirklich nicht scheiße. So, und Berlin wird ja vorbereitet sein. Also Berlin wird ja vorbereitet sein aufs Pokalfinale und entsprechend wirst du irgendwo sicherlich dann auch fündig werden. Wird schon geil. Aber wann bucht man dann den Zug zurück, weil also wir können uns gleich gerne mal einmal über die Favoritenrolle unterhalten, wobei das auch nahezu obsolet ist. Aber also man muss ja schon auch erstmal vom Schlimmsten ausgehen und denken, dass man bis 5 Uhr morgens durchfeiert.
Ja, also das musst du auch, weil der erste Zug Richtung München fährt, glaube ich, 5.20 Uhr und den haben wir auch genommen. Also 5.20 Uhr muss es schon irgendwie werden, deswegen. Also gut, das wäre zumindest nicht Regen, weil so eine Regennacht wäre dann irgendwie nicht so doll. Natürlich kannst du dann auch irgendwie ewig in einer Bar, in einer Kneipe oder in einem Club verbringen, aber irgendwann musst du ja auch wieder zurück in Richtung Hauptbahnhof und wenn du dann irgendwie super nass bist. Also Regen wäre so ein bisschen Worst Case, wegen mir kann es kalt sein, das ist dann nicht so schlimm. Und dann bin ich eigentlich, also Janni ist ja auch dabei, die hat ja sogar Tickets bekommen, mit der fahre ich dann auch gemeinsam wieder Richtung München. Und also wir sind eigentlich beide relativ confident, dass wir diese Stunden bis 5 gut rumbringen. Und ich fange jetzt gar nicht an, weil das ist natürlich der Punkt, den du jetzt reinschmissen hast. Ja, was passiert denn, wenn ihr verliert?
Ja.
Also mit solchen Sachen beschäftige ich mich nicht. Und ja, mit solchen Sachen beschäftige ich mich nicht.
Punkt. Okay, dann setzen wir einfach mal einen Fullstop dahinter. Wie lange fährt man dann Berlin-München? Bin ich tatsächlich noch nie gefahren, die Bahnstrecke.
Der ist schnell, wirklich schnell. Für das, dass es eigentlich auch einmal durchs gesamte Land ist, aber der hält halt nirgends, ich glaube 4 Stunden 30. Also okay, das ist ja wirklich. Ja, ich hoffe auch, also für alle, die es nicht mitbekommen, warum ich eigentlich um 5.30 Uhr Richtung München wieder muss. Länderspiel, Deutschland gegen Italien, worauf ich mich auch sehr, sehr freue. Was schon früh feststand.
Volleyball sollte man vielleicht dazu sagen.
Richtig, Volleyball sollte man dazu sagen. So kurz nachdem das Pokalfinale stand, habe ich schon gedacht, okay, an dem Wochenende ist auf jeden Fall auch dieses Länderspiel. Zum Glück ist es dann auf den Sonntag geflogen und nicht auf den Samstag. Und genau, das geht um 16 Uhr los und ich liebäugle damit, dass ich also zum einen in der Bahn vielleicht so 2 Stunden Schlaf bekomme Und dann vielleicht noch mal so 2, 3 Stunden irgendwo da vor Ort mich auf eine Matratze oder so irgendwo hinlegen kann. Aber ansonsten, mein Gott, den einen Tag kriegst du dann auch noch irgendwie mit wenig Schlaf rum.
Ja, musste halt auch, ne? Weil, keine Ahnung, ist ja schon noch ein dickes Ding für uns, dass wir da dann halt ein Länderspiel haben und übertragen dürfen. Das ist schon wirklich cool. Aber ja, mein Gott, manchmal kommt alles auf einmal und dann muss man das schauen, dass man das irgendwie alles unter einen Hut bekommt. Aber mein Gott, kriegt man dann schon alles irgendwie geregelt. Ich glaube auch, wird ein sehr, sehr geiles Wochenende. Freut mich auch für dich. Also genieß das, weil, wie du es schon richtig gesagt hast, nächstes Jahr ist halt höchstens Europa League Finale drin, ne?
Nächstes Jahr ist Europa League Finale. Achso, Europa, ja. Nee, also würde ich auch nehmen. Ich dachte, ich war gerade irgendwo bei EM-Finale, dachte ich so, hä, das war jetzt erst. Aber ja.
Nee, ist dann
Ja,
schon
würde ich auch
ja.
nehmen.
Ja, mal gucken. Aber grundsätzlich, ja, also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht groß in die Voranalyse reingehen. Stuttgart reist da als Bundesligist an, ist relativ klar, dass sie da in der Favoritenrolle sind. Die haben seit Spieltag 25 komplett abgeschalten und losgelassen in der Liga. Bielefeld hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt in Liga 3, sind Meister geworden, aufgestiegen. Die gehen halt trotzdem als Underdog rein, aber es ist auch bewusst, dass sie in der ersten Runde Hannover und im Halbfinale Bayer Leverkusen rausgehauen haben. Also zwischen Hannover und Leverkusen war halt auch alles dabei. Die sind gefährlich, die darf man nicht unterschätzen.
Safe. Aber ich glaube auch, also den Fehler wird niemand machen. Also du wirst
Ja.
die in so einem Finale, wirst du die nicht unterschätzen, gerade weil du eben gesehen hast, ne? Bremen auch rausgenommen im Viertelfinale, Leverkusen im Halbfinale rausgenommen. Und was mir bei Stuttgart zumindest wieder ein bisschen Mut macht, nachdem du es eigentlich richtig zusammengefasst hast, so von wegen, ja, eigentlich ab Spieltag 25 haben die in der Liga losgelassen. Sie haben sich jetzt hinten raus schon auch wieder ein bisschen gerafft, ne? Die letzten 3 Spiele alle gewonnen, letzter Spieltag in Leipzig gewonnen, klar, ging um nicht mehr so viel, aber ich bin schon eigentlich ein Fan davon, mit also einem bisschen positiven Rhythmus dahin zu fahren. Deswegen, ich bin
Ja.
natürlich super, super guter Dinge. Ich gehe fest davon aus, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ich manifestiere das. Ich, ja, will eigentlich auch gar nichts davon hören mit, was ist denn Plan B, wenn wir tatsächlich verlieren und wie machen wir dann diese 8 Stunden da in Berlin? Wie kriegen wir sie dann rum? Deswegen, ich beschäftige mich damit nicht. Ich hoffe einfach, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ich gehe fest davon aus, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und dann wäre, ja, dann wäre das ein rundum gelungenes Wochenende.
Dann schreibst du einfach unseren Icon League Atzen. Die sind ja schon Samstag in Berlin und die haben dann vielleicht
Ja.
ein Sofa für dich, wo du dann mal eine Träne verdrücken kannst. Aber ja, das hoffen wir natürlich nicht. Und die Daumen sind gedrückt, genieß das. Das wird sicherlich sehr, sehr geil. Aber ich gebe dir trotzdem einen Dämpfer mit rein. Letzte Niederlage von Arminia Bielefeld war am 8. März. Seit dem 8. März haben die
Ja.
jedes Spiel zumindest mal unentschieden gespielt, aber zumeist halt gewonnen. Also 2 Unentschieden und keine Ahnung, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber irgendwie 10 Siege oder sowas seitdem. Das ist schon, also die Spiel ist brutal.
Nee, also nochmal 100%. Wir haben ja auch damals nach dem Halbfinale drüber gesprochen. Das ist jetzt nicht so, dass sie da 90 Minuten gegen Leverkusen sich hinten reingestellt haben und dann den Bus geparkt haben, sondern
Ne.
die haben das schon auch, also die haben das schon auch spielerisch nicht so kacke gemacht. Und ich, also, ich erwarte auch, dass sie das am Wochenende spielerisch nicht so kacke machen werden. Ich glaube nicht, dass das dieses Ding wird, von wegen, ja gut, der Drittligist, der wird sich 90 Minuten hinten reinstellen und der VfB muss dann irgendwie mal probieren, dieses eine Tor zu schießen. Deswegen, ich
Ja.
glaube, ja, also kannst du jetzt wieder im Vorhinein viel drüber philosophieren. Am Ende sind wir uns alle einig, dass Stuttgart dieses Spiel gewinnen muss. So, also Bielefeld, schön und gut. Größere Chance auf den Titel wird nicht mehr kommen. Das ist denen allen bewusst, bin ich mir sehr, sehr sicher. Gerade auch, wir reden jetzt ja auch nicht von einem Kader, der irgendwie auch schon so satt ist, ne? Da ist noch niemand dabei, der einen großen Titel gewonnen hat beim VfB. Bei Bielefeld
Ja.
natürlich auch nicht. Aber deswegen bin ich mir sicher, die werden brennen und hoffe dann auch einfach. Ich hoffe sogar einfach, dass es gar nicht so knapp wird. Dass das ein Spiel ist, was ich relativ, relativ gut genießen kann einfach.
Ja, wäre natürlich zu wünschen, aber mein Gott, dann lass uns gerade gerne mal einmal die Fußballbubble abrunden mit dem 34. Spieltag, weil der ist ja auch durch. Und okay, komm, wir fangen an, wenn wir schon über Zugfahren zu großen Fußballspielen geredet haben, den Deutsche Bahn Post zu Heidenheim gegen Elversberg hast du wahrscheinlich mitbekommen, oder?
Habe ich mitbekommen. Also lag auf der Hand, dass er kommt. Ich fand
Ja.
den Heidenheimer Konter, der lag auch auf der Hand, wie das eben bei so Deutsche Bahn-Gigs sind. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, diese Relegation macht relativ wenig mit mir. Also Heidenheim gegen
Ja.
Elversberg, da können jetzt beide Teams nichts für. Die haben sich das also schon irgendwie auch spielerisch verdient. Aber das ist jetzt nicht, ist jetzt kein Matchup, wo du, glaube ich, aufspringst und sagst, okay, ich muss Donnerstag auf jeden Fall vor dem Fernseher sitzen, weißt du?
Ja, also es gibt ja am Ende einer Saison immer diese Statistiken von den Spielen, die so wenige Zuschauer hatten, dass es nicht messbar war. Ich glaube, so unter 5.000. Ja, bei Heidenheim gegen Elversberg, ich sag ehrlich, das Risiko ist da, dass die sich da einordnen, weil alle Leute, die das Spiel gucken wollen, die werden wahrscheinlich einen Platz im Stadion bekommen.
Ja, also natürlich gucken es dann in dem Fall jetzt wieder mehr, weil es eben um so viel geht. Klar. Aber wenn du Heidenheim gegen Elversberg in einer normalen Bundesliga-Saison, Spieltag 14, Sonntag 17:30 hast, dann wird das niemand gucken. Da erzähle ich auch niemandem was Neues. Deswegen, ich habe ja so ein bisschen eigentlich noch damit geliebäugelt, dass Köln noch irgendwie den direkten Aufstieg verspielt und die dann in die Relegation gehen. Ja. Das hätte ich mir zum Beispiel sehr, sehr gerne angeguckt und hätte natürlich auf der Bundesliga-Seite gerne gesehen, dass Hoffenheim sich da am letzten Spieltag nochmal irgendwie für qualifiziert. Ja, jetzt ist es am Ende Heidenheim gegen Elversberg geworden. Ich glaube auch, dass es Heidenheim am Ende macht.
Ja, weil also da ist es am Ende ja auch immer noch ein Europa-League-Kader, der denen gegenübersteht, ne? Also, oder ein Conference-League-Kader war es, glaube ich. Also, die haben ja dieses Jahr international gespielt und sich natürlich auch entsprechend aufgestellt, mit ihren Jungspunden dann in der Mannschaft. Du hattest ja, ich muss gerade kurz nachgucken, bevor ich jetzt anfange, hier Schmarrn zu erzählen. Aber Kretzig ist ja auf jeden Fall zu Heidenheim gewechselt und hat da dann die erste Saisonhälfte gespielt. Ich gucke es jetzt gerade mal eben nach, wen sie denn gegen Bremen alles aufgeboten hatten. Aber es sind andere Voraussetzungen. Wenn du da Elversberg, die gerade erst aus Liga 3 kamen und jetzt den Durchmarsch in Liga 1 anpeilen, da stehen hast und dann dem gegenüber, ja, es sind nicht die absoluten Weltstars, aber wenn du Bundesliga-Fan bist, dann kennst du halt einen Pieringer, dann kennst du einen Paul Wanner, dann kennst du einen Dorsch. So, und das ist dann auch einfach schon, ich stell dir jetzt die Aufgabe, nenn mir 3 Elversberg-Spieler. Ich würde daran scheitern.
Ja, also nicht nur du scheiterst, ich scheitere da auch dran. Also ich kenne diesen, wie heißt der, Dahut? Er heißt nicht mal Dahut, ne? Aber Damar, den kennt man, aber ansonsten wird es da bei mir auch relativ schnell eng. Aber trotzdem, also für mich ist es nahe dran an einem 60-40-Ding, ist jetzt für mich auch nicht so, bloß weil Heidenheim Bundesliga spielt, dass die jetzt so der glasklare Favorit sind. Da gab es schon auch deutlich, also in Anführungszeichen deutliche Relegationsspiele. Aber ich glaube, am Ende gehe ich dann in dem Matchup mit dem Bundesligisten.
Ja, und also es ist mir wirklich komplett egal. Also es sind beides Teams, die natürlich ihre eigene Geschichte mitbringen und die auch sehr cool sind, dass sie eine erfolgreiche Geschichte schreiben konnten. Aber es sind halt auch einfach zwei Zwergenklubs, ne? Das gehört auch einfach mit dazu. Und Elversberg wäre halt ganz cool für so Richtung Saarland, dass da dann auch mal wieder Bundesliga gekickt wird. Aber ja, brauche ich am Ende halt auch nicht sehen, dass 40 Hoffenheim-Fans nach Elversberg fahren, weil mehr werden es auch nicht werden.
Nö, wahrscheinlich nicht. Aber gerade was die Bundesliga wird ja nächste Saison auf jeden Fall etwas attraktiver werden mit dem HSV, mit dem FC. Deswegen, also es wäre rein theoretisch verkraftbar, wenn da Elversberg dann hochkommt. Und sind wir mal ehrlich, also ja, Heidenheim in allen Ehren. Ich finde die schon auch irgendwie eine Bereicherung. Aber ob du jetzt Heidenheim oder Elversberg hast, das ist jetzt auch nicht so der Riesenunterschied.
Ja, das stimmt schon. Also gehe ich auf jeden Fall mit. Trotzdem natürlich Respekt dafür, dass Elversberg es auf Rang 3 geschafft hat und auch das verdient, ne? Also sie waren ja wirklich fußballerisch die beste Mannschaft, die da oben gespielt hat. Das war die einzigen, denen ich wirklich angesehen habe, okay, die waren gallig. Also an Stellen sind die gelegentlich auch halt fußballerisch limitiert gewesen, klar. Aber die hatten in jedem Spiel Bock und das konnte ich meinen Hannoveranern nicht vorwerfen, das konnte ich Kaiserslautern nicht vorwerfen, das konnte ich Düsseldorf nicht vorwerfen, auch der HSV und Köln. Ich fand, die haben auch wirklich schlechten Fußball gespielt und das darf man Elversberg halt wirklich ankreiden oder das darf man den lobend anrechnen, dass die einen wirklich feinen Ball gespielt haben und verdient auf Rang 3 stehen. Also und wenn die diese Pace weiterfahren können in der Bundesliga, also Holstein Kiel hat ja jetzt auch, die waren ja auch dafür bekannt, dass sie sich nicht hinten eingeigelt haben, sondern dass sie Fußball spielen wollten. Es hat am Ende nicht gereicht, weil es vom Niveau her halt einfach nicht das war, was in der Bundesliga womit du in der Bundesliga mithalten kannst. Aber wenn Elversberg so in der Bundesliga auftreten sollte, ey, warum nicht?
Ja, also die haben auf jeden Fall also das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht, ne? Also die Möglichkeiten quasi vorher ausgeschöpft, während du da in Richtung anderer Clubs guckst, weil, also du hast gerade aufgezählt, ne? Also natürlich Köln und Hamburg gehen hoch und am Ende fragt auch niemand mehr, wie du hochgegangen bist. Aber
Ja.
das war eigentlich die Saison, wo du kannst in Richtung eines Hannovers, in Richtung eines Kaiserslautern, in Richtung eines Düsseldorf, so alle Teams, die es jetzt diese Saison nicht geschafft haben, die müssen sich eigentlich so ein bisschen an die eigene Nase packen und sagen, Da war irgendwie mehr drin. Und ich fand auch generell an diesem ganzen 34. Spieltag war mehr drin, weil wir hatten ja diese geile Ausgangssituation, dass irgendwie noch fünf oder sechs Teams irgendwie in Richtung Relegationsplatz schielen konnten und Köln hätte vielleicht auch noch irgendwie runterpurzeln können. Und auch
Ja.
unten im Abstiegskampf in Liga 2 gab es noch ultra viele Möglichkeiten, in welche Richtung sich das hätte entwickeln können. Und am Ende war es dann auch eigentlich relativ schnell entschieden. Also wir haben jetzt nicht so die ganz große Spektakelpause da am 34. Spieltag bekommen.
Ja, und das finde ich halt auch wirklich heftig, ne? Also, wir haben es hier im Podcast, glaube ich, noch gar nicht besprochen, weil letzte Woche mussten wir ja ausfallen lassen. Aber ich habe zum 34. Spieltag ja dann doch auch immer meine Wettarie und die ich dann auch sehr zelebriere und auch sehr feier, dass wir uns da meistens irgendwie zu zweit zusammentun und da dann 100 € setzen am letzten Spieltag und entsprechend auch viele Scheine. Also wir setzen dann 10 Cent bis 50 Cent pro Wette und da kommen dann halt 400 bis 600 Scheine bei raus.
Ja.
Aber natürlich guckst du dann erstmal, okay, wer will denn da oben gewinnen? Weil in der zweite Liga ist ja sowieso dieses Jahr total verrückt. Und dann gehst du halt mal davon aus, okay, gut, die machen ihre Hausaufgaben, vielleicht patzen die noch dazu. Aber wenn du dann sagst, okay, am letzten Spieltag, Düsseldorf gegen Magdeburg, okay, da geht's um alles, da kann jeder. Aber Lautern müsste gewinnen gegen Köln, Paderborn müsste gewinnen. Wen hatten wir da noch? Ich glaube, nee, Hannover war schon raus. Aber alle die halt hätten gewinnen müssen, haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. So, und das kannst du ja auch sogar weiter in den Keller ziehen. Eintracht Braunschweig spielt gegen Nürnberg. Nürnberg hat jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt dieses Jahr. Und dann bist du 20 Minuten in der Partie und liegst 4-0 hinten. Also gut, okay, war in der 45. das 4-0. Aber trotzdem, so eine Arbeitsverweigerung von denjenigen, die tatsächlich am letzten Spieltag performen mussten, das hat mich echt enttäuscht, weil das hätte diesem letzten Spieltag nochmal deutlich mehr Brisanz reingeben können.
Deswegen, und also für mich kannst du es auch auf die Bundesliga einfach dann durchziehen, ne? Weil guck mal die Bundesliga an, so hätte Heidenheim gegen Bremen gewonnen, dann reden wir jetzt nicht vom Duell Heidenheim gegen Elversberg, sondern reden wir von Hoffenheim gegen Elversberg, was dann vielleicht wirklich sogar noch weniger jucken würde. Aber auch da, ne? Also du hattest eigentlich schon, ich weiß, Meisterschaft war früh entschieden und dann hattest du dieses direkte Duell zwischen Freiburg und Frankfurt, das hat dann auch irgendwie geliefert. Es war relativ klar, dass Dortmund seine Hausaufgaben gegen Kiel machen würde, aber ich habe mir gerade schon im Abstiegskampf vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr Spannung erhofft, die hast du dann nicht bekommen. In der zweiten Liga hast du sie nicht wirklich bekommen. Also, wenn wir jetzt über in den letzten Jahren und seitdem wir diesen Podcast machen, reden wir eigentlich immer sehr, sehr positiv von den letzten beiden Spieltagen, weil uns da die Bundesliga und auch die zweite Liga zumindest eben halt in den letzten Jahren auch immer ein Spektakel geliefert hat. So ehrlich musst du sein, das war dieses Jahr jetzt aus neutraler Brille relativ langweilig.
Ja, also Kampf um Europa fand ich cool, so weil da hattest du halt zwischen Frankfurt und Freiburg das direkte Duell und Dortmund dann direkt dahinter gegen Holstein Kiel und das fand ich so wild, diese Ausgangslage. Du hast drei Teams, die um zwei Plätze kämpfen und alle haben es in der eigenen Hand und das hast du halt auch nicht häufig, aber ja, am Ende ist es auch okay, wie es da ausgegangen ist, dass Frankfurt jetzt Champions League spielt zusammen mit Dortmund, Leverkusen und den Bayern. Ist halt auch das Beste, was wir jetzt für die kommende Saison hätten da aufstellen können. Freiburg hätte es natürlich auch verdient gehabt nach dieser Saison. Die haben auch munter und mutig gespielt, aber für den deutschen Erfolg in der Champions League ist Frankfurt, glaube ich, schon die bessere Option als Freiburg. Aber auch da muss ich jetzt erstmal eine Lanze brechen für den BVB und muss meinen Hut davor ziehen. GGs, sie haben es geschafft. Borussia Dortmund hat tatsächlich eine Fumble Recovery betrieben, so würde ich es bezeichnen.
Ich habe mich schon gewundert, oder? Ich habe darauf gewartet, ob zumindest so ein kleiner Ruderer von dir kommt, nachdem du zu Recht relativ häufig in die Saison draufgehauen hast. Weil das finde ich, also das, was du gesagt hast, das musst du ihnen schon anrechnen. Am Ende, wo sie wirklich mussten, und das war jetzt kein Mickey-Maus-Weg, auch natürlich gut, 34. Spieltag gegen Kiel zu Hause, das musst du gewinnen, aber Auswärtssieg in Leverkusen am 33., weißt du, das ist jetzt nicht so, als hätten die da nur noch Fallobst gehabt und die Gegner haben halt gepatzt. Nee, man, Dortmund war wirklich gut die letzten Wochen, haben sich das ehrlich erspielt, haben sich das ehrlich erkämpft. Ganz auch Kovac musst du seine, du musst Kovac seine Blumen geben. Der hat definitiv auch, also hat was mit dieser Mannschaft gemacht. Und ja, dann, also glaube ich auch, dass das im Nachhinein, weil wir haben ja auch viel drüber diskutiert, also was heißt glaube ich, natürlich ist es im Nachhinein die richtige Entscheidung gewesen, nicht mit Thulberg zu gehen und dann quasi auf Kovac zu gehen. Und der hatte ja, wie gesagt, auch so seine Startschwierigkeiten. Der ist auch nicht gut reingekommen. Und auch da haben sie alle wieder sofort gesagt, BVB hat vielleicht ein bisschen zu schnell gehandelt und was soll jetzt da noch der Trainer irgendwie ausrichten? Die Mannschaft ist schuld. Und da müssen viele dann irgendwie auch sagen, okay, haben sie wahrscheinlich die Situation ein bisschen falsch eingeschätzt, weil scheinbar ist der Kader doch gut genug. Und Kovac ist scheinbar auch nicht so ein schlechter Trainer, wie viele am Anfang gesagt haben.
Ja, also ich wollte gerade erst noch sagen, ja, unter anderem zähle ich mich dazu. Dann hast du gesagt, er ist nicht so ein schlechter Trainer, wie viele gesagt haben. Dass er ein schlechter Trainer ist, habe ich nie gesagt. So, das habe ich nie behauptet. Ich habe halt nur befürchtet, dass es nicht zusammenpassen wird. Und da muss man wirklich sagen, hat er uns Lügen gestraft, weil du hast es ja auch gesagt, ne, es war kein einfacher Weg. Du hattest in diesem letzten Spieltag Bayern, Leverkusen und noch echt viele direkte Duelle. Also Gladbach lag damit auf der Straße, Wolfsburg lag damit auf der Straße und das sind jetzt nicht die Riesennamen, aber das waren halt genau die auch um die internationalen Plätze gekämpft haben. Mainz und Freiburg waren enorm wichtige Spiele für den BVB und wenn du die dann halt gewinnst, ja, dann hast du es am Ende auch verdient. Und nö, also ich finde es auch sehr gut, dass man da Niko Kovac relativ früh dann auch signalisiert hat, so ja, natürlich machen wir da dann auch weiter, also das wäre ja absoluter Quatsch und wäre es auch, aber ist dem BVB in den letzten Jahren leider einfach zuzutrauen, dass sie auch eine herausragende Saison oder eine herausragende Rettung einer Saison zum Anlass nehmen würden, trotzdem einen Umbruch voranzutreiben, aber ich glaube, den kannst du mit Niko Kovac schon schaffen.
Nö, das, also, glaube ich auch. Und wenn die den Kader zusammenhalten, dann hat man jetzt ja auch gesehen, also, ja, ein, zwei Stellschrauben, ich bin weiterhin, ich werde, glaube ich, nie der größte Emre Can-Fan sein, auch dem musst du trotzdem ein bisschen seinen Hack geben, der hat das jetzt auch die letzten Spiele gut zusammengehalten. Gerassi funktioniert, ich finde, die Offensive funktioniert jetzt schon auch ganz gut und dann haben sie einfach sehr, sehr lange gebraucht, um sich zu finden, viel zu lange eigentlich, weil jetzt guckst du drauf und sagst, okay, Leverkusen hat in dieser Saison schon auch ein bisschen was liegen gelassen. Ich sage jetzt nicht, dass Dortmund, wenn sie am Anfang so gespielt hätten, irgendwie auch den Bayern ein Bein stellen hätten können. Aber guckst du als Dortmund-Fan, musst du drauf gucken und sagen, ja, so schlecht ist das Team eigentlich gar nicht. Wir haben halt in den ersten 15, 20 Spielen viel zu viel liegen gelassen.
Ja, absolut. Also wenn du als BVB oder, warte, ich war gerade kurz halb so down, du bist immer noch beim BVB, oder?
Ja.
Gut, ich frage lieber nach, bevor ich jetzt über Dortmund rede und du dann eigentlich wieder über Stuttgart reden wolltest. Nee, aber ja, natürlich, wenn du die ganze Saison mit so einer Ernsthaftigkeit angegangen wärst, wie jetzt die letzten Spiele, brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, dass was anderes drin gewesen wäre, weil die Bayern ja auch lange nicht sicher waren als Meister. Und ja, sie haben 82 Punkte, das ist eine richtig gute Saison, aus 34 Spielen 25 zu gewinnen. Aber sie haben halt auch nicht wirklich Druck bekommen, ne? Also die konnten sich's auch schon regelmäßig mal leisten, die Punkte liegen zu lassen. Und das haben sie. Also mit einer perfekten Saison wirst du den Bayern da definitiv gefährlich. Und ja, jetzt wird sich dann halt zeigen, wie im Sommer dann in Dortmund gearbeitet wird. Weil ich glaube, es wird viel passieren. Also über die Personalie Julian Brandt wurde viel geredet und da bin ich sehr gespannt, ob da was passiert. Karim Adeyemi, im Winter gab es da schon Diskussionen, ob er bleibt, ob er nicht bleibt. Dann schweben da ja schon einige neue Namen auch wieder beim BVB oder überm BVB, wo man nicht weiß, passiert da jetzt was oder passiert da nichts. Was passiert mit Gregor Kobel? Gehen die nochmal auf die Verteidiger rein oder was auch immer? Also viele Fragezeichen, wird definitiv ein interessanter Sommer, aber auch ein sehr kurzer, weil es ist auch Club-WM für den BVB.
Stimmt, das Club-WM-Thema ist auch immer noch, blende ich aus. blende ich aus, beschäftige ich mich
und
mit.
Mir ist es tatsächlich auch scheißegal, was passiert. Ist ja trotzdem, der Verein muss sich damit beschäftigen. So, und die werden da jetzt nicht die U21 hinschicken, weil da geht es auch um eine Menge Geld bei der Clubballmeisterschaft.
Ja, safe. Ja. Haben wir noch ein Thema, was wir in der Bundesliga behandeln müssen?
Ich glaube, Fußball ist damit dann erstmal zu, es sei denn, wir machen Fußball noch nicht ganz zu, weil ich jetzt vorgestern oder sowas was gelernt habe, was ich noch gar nicht wusste. Die Serie A steht vor einem unfassbar geilen Spiel und das wusste ich noch gar nicht. In der Serie A ist es so, wenn am letzten Spieltag oder nach dem letzten Spieltag Platz 1 und Platz 2 punktgleich dastehen, dann wird nicht das Torverhältnis herangezogen, sondern dann gibt es ein fucking Entscheidungsspiel. Dann gibt es ein Entscheidungsspiel auf neutralem Boden und am 37. Spieltag von 38 hat Neapel 79 Punkte auf Platz 1 und Inter Mailand auf Platz 2 78 Punkte. Leider nicht die beste Ausgangslage dafür, weil dafür muss Inter einen Punkt holen und Neapel verlieren und ich glaube, die Gegner geben das nicht zwingend her. Aber wie geil ist das bitte, dass es da nicht mehr auf Torverhältnis ankommt, sondern dass da dann einfach ums Spiel gezockt wird.
Safe. Vor allem, also wenn du die Szenerie noch einmal weiterspinnst, das würde jetzt super den Rahmen sprengen, aber die hatten auch einen wilden 37. Spieltag. Inter eigentlich die ganze Zeit 2-1 vorne gewesen. Dann haben die, glaube ich, in der 94. Minute per Elfmeter, sehr, sehr umstrittener Elfmeter, das 2-2 kassiert, sind deswegen wieder auf 2 gerutscht und Neapel die ganze Zeit 0-0 gespielt, die eigentlich über die gesamte Saison hinweg eigentlich auch mit einem relativ großen Vorsprung auf der 1 waren, also der große Meisterschaftsfavorit auch waren, bekommen dann in der wirklich, also 7 Minuten Nachspielzeit angezeigt, 98. Minute bekommen sie einen Kann-Elfmeter, der dann, glaube ich, auch so 3-4 Minuten vom VAR angeguckt wird und wenn sie den Elfmeter reingemacht hätten, dann wäre es eigentlich durch gewesen. Gut, dann hätten sie es immer noch, also dann wären sie 3 Punkte vorne und mit einem Torverhältnis dann eigentlich auch, dass es rechnerisch noch nicht die Meisterschaft hätte bedeuten können, aber realistischerweise wären sie der Meister gewesen. Auf jeden Fall das Ende vom Lied ist, VAR guckt sich nicht das dringend 3 Minuten an, nimmt den Elfmeter natürlich zurück und Italien bekommt jetzt diesen geilen letzten Spieltag, ne? Weil jetzt hast du einen, der 79 Punkte hat, hast du einen, der 78 Punkte hat. Die haben beide jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder gezeigt, dass sie zittern. Deswegen, also für die Italiener ist das ein bisschen mehr Spannung, als wir hier in Deutschland mit der Bundesliga hatten.
Ja, aber auf der anderen Seite, also selbst wenn sie das Ding reingemacht hätten, dann hätte es halt einfach einen anderen Outcome am letzten Spieltag gebraucht. Dann wäre es eine komfortablere Führung gewesen, aber dann wären sie ja auch in Anführungsstrichen nur auf 81 Punkte gekommen. Und das Torverhältnis ist ja egal. Also es ist ja wirklich egal, welches Torverhältnis dann am Ende für Neapel spricht und welches für Inter Mailand, ob geschossene Tore oder was auch immer. Weil wenn dann beide bei 81 Punkten stünden oder dann halt jetzt beide bei 79 Punkten stehen werden, dann gibt's ein Entscheidungsspiel. Und das ist einfach krank. Also das ist, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr geil. Und dann spinne die Thematik nochmal ein bisschen weiter und sag dann, okay, wo wird das ausgetragen? Zunächst mal machst du Olympiastadion. Und wenn das dann zieht, ja, dann packt die Scheiße ins Kolosseum. Also wirklich, dann machst du zum größten Event auf diesem Planeten.
Das ist einfach, kannst du, aber das Kolosseum ist nicht groß genug, glaube ich.
Dann musst du es restaurieren. Dann musst du es dafür ausbauen und auf alle, imagine, es wird eine Meisterschaft im Kolosseum ausgespielt. Wie krank wäre das?
Vor allem ins Kolosseum, das ist, also ja, aber ins Kolosseum passen auch nicht so viele Leute rein.
Ja, es ist ja auch nur ein Gedankenspiel, aber jetzt halt nur so ganz theoretisch, wenn du das dann halt wieder aufbaust und dann auch so ausbaust, dass da dann auch viele Leute reinpassen, dann will ich auch bitte, dass jedes Jahr Champions League Finale im Kolosseum gespielt wird. Also, make Kolosseum great again.
Ja, dann macht das mal. Ey, apropos noch einmal, wenn wir jetzt eh noch kurz bei crazy Meisterschaftskämpfen sind, hast du in den Niederlanden den Meisterschaftskampf mitbekommen?
Nee, tatsächlich nicht.
Auch da Ajax gegen PSV ist wirklich so. Dieses Jahr war gefühlt, in Deutschland war es langweilig und in den ganzen, gut, in England war es auch sehr, sehr langweilig. Da war Liverpool, glaube ich, wirklich so 10 Spieltage vor Schluss schon Meister. Aber in den Niederlanden Ajax die ganze Zeit auf 1 gewesen. Dann am, also die sind ja weniger, aber quasi am 33. Spieltag, also einer vorm letzten Spieltag, Auswärtsspiel bei, also kein Abstiegskandidat, aber also wirklich, ich kann ja nicht mal den Namen von dem Verein sagen. Ajax die ganze Zeit vorne.
Groningen.
Der FC Groningen, ja, richtig.
Wo hast du nachgeguckt, das wusstest du nicht. Robben. Doch, also ich habe den Meisterschaftskampf nicht mitbekommen, aber die Geschichte, dass sie am 28. Spieltag noch irgendwie 10 Punkte vorne waren und dann durch den Ausgleich gegen Groningen da dann den ersten Platz verloren hatten, das hatte ich mitbekommen.
Ja, und vor allem, also das ist, guckt euch das an, das ist wirklich die Definition eines Kacktores. So, also Freistoß, der da wirklich einmal in der 95. Minute reingeschossen wird und der flippert wirklich so 6-mal durch den Strafraum und kullert dann irgendwie rein. Und das ist am Ende das Tor, weshalb du die Meisterschaft nicht gewinnst. Nachdem, wie du es gerade gesagt hast, wirklich, ich glaube, 6, 7 Spieltage vor Schluss hatten die 10 Punkte Vorsprung auf den zweiten.
Ja, das ist schon, also das ist wirklich absurd, aber auch da, ne, geil, dass auch das große Ajax sowas dann halt mal botteln kann, weil die letzten Jahre dann ja schon häufig der Primus gewesen. Aber ich sehe gerade, nee, Eindhoven verteidigt dann tatsächlich die Meisterschaft, oder?
Ja, also nee, das ist es ja. Ajax ist immer, also wir haben Ajax als Außenstehende immer noch so als den großen Club in den Niederlanden im Kopf und da sind sie schon auch, aber also PSV hat jetzt quasi den Titel verteidigt. Davor hat sich, glaube ich, Feyenoord auch mal den Titel. Also ist jetzt nicht so, dass Ajax da quasi Serienmeister ist. Aber
Ja,
für die
okay.
Holländer ist es natürlich extrem geil, weil, also vor allem am letzten Spieltag gab es dann auch, glaube ich, nochmal so 20 Minuten, wo PSV dann kurzfristig sogar hinten lag und Ajax vorne lag, dass es sich da dann auch nochmal so ein bisschen einmal rumgedreht hat. So ein bisschen das, was wir halt damals bei Dortmund und Bayern 2023 hatten, mit dem Mainz-Spiel. Das hatten die Holländer dieses Jahr mit Ajax und PSV.
Ja, das stimmt. Aber nee, stimmt, dieses Jahr, und ich guck's jetzt gerade nach, aber vollkommen richtig, PSV und Feyenoord waren ja auch in der Champions League, also Ajax war ja dieses Jahr gar nicht in der Champions League vertreten. Aber auch da, ne, mein Gott, in 36 Teams kann es dann schon mal untergehen, wenn irgendein großer Name, der sonst international häufig dabei war, dann auch mal einmal nicht am Start ist. Gut, so, viel Fußball, war aber auch letzter Spieltag, deswegen sei das mal erlaubt. Wir haben aber auch zwei GBT-Wochenenden aufzuarbeiten. Das erste, würde ich sagen, lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor. Das wurde an bekannten Stellen schon genügend zu Genüge besprochen. Aber generell können wir mal ein bisschen Düsseldorf recappen, weil Düsseldorf hat wirklich, wirklich Spaß gemacht.
Ja, also war. Wir haben das jetzt ja nicht zum ersten Mal gemacht, dass wir die Saison in Düsseldorf eröffnen, aber wir haben also gefühlt nochmal an allen Ecken und Ebenen irgendwie nochmal einen Schritt nach oben gemacht, nochmal einen Step oben drauf gemacht. Und ich finde, also wir können beim Sportlichen gleich gerne anfangen. Ich finde, das Teilnehmerfeld sowohl bei den Damen als auch bei den Herren über beide Düsseldorf-Wochenenden ist geisteskrank gewesen. Also.
Ja.
Da reden wir ja jetzt am zweiten Wochenende reden wir drüber, dass bei den Herren Europameister und Vize-Europameister da sind. Bei den Damen, also mit Sinja und Svenja so das Beste, was halt da gerade rumläuft. Und ich finde, dass das, also, das steckt dann auch an. Weißt du, so ein Niveau steckt ja dann auch die vermeintlich in Anführungszeichen schwächeren Teams an. Und
Ja.
deswegen war das durch die Bank weg ein ja, richtig, richtig guter Tourauftakt.
Ja, absolut. Ich hatte mich da gestern Abend nochmal mit einem Arbeitskollegen darüber unterhalten, Felix. Und er meinte dann auch, es ist halt sowieso krass, was gerade in der Sportwelt los ist. So, selbst Beachvolleyball. Und ich so, am Arsch selbst Beachvolleyball. Guck dir mal an, was wir da auf die Beine gestellt haben. Jo, du hast da die Nummer 1 der Weltrangliste, du hast die Europameister am Start, du hast die Neuauflage des EM-Finals, dann vor ausverkaufter Hütte in Düsseldorf, direkt am Rhein. Mega geil, aber auch Underdog-Storylines. Tabea Schwarz steht back-to-back in dem Finale. Wo kommt Lisa Korzan plötzlich her, dass sie Turniere gewinnt? Natürlich, ein bisschen glücklich auch mit dabei gewesen. Also so willst du auch nicht ins Finale kommen, aber Düsseldorf 1 sind sie dann ja aufgrund einer Verletzungsaufgabe ins Finale reingekommen. Aber Paula und Janne, die genau da weitermachen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, die Ponys sind wieder da, der King ist zurück. Also, es war ja wirklich, so voll kannst du ein German Beach Tour Wochenende eigentlich gar nicht packen oder zwei German Beach Tour Wochenenden.
Ja, also du könntest eigentlich wirklich einen eigenen Podcast drüber aufnehmen. Und also die gute Nachricht ist ja, es geht ja einfach so weiter. Ist jetzt ja nicht so, dass das jetzt irgendwie so ein erstes kleines Aufgaloppieren von allen war und dort ist es jetzt wieder gewesen und dann trifft man sich in Timmendorf wieder. Nee, Mann. Also wir machen jetzt ein Wochenende in Anführungszeichen Pause. Haben gerade schon gesagt, also Sonntag ist dann halt auch einfach ein fucking Länderspiel, das wir das erste Mal machen mit Deutschland gegen Italien. Und dann geht schon wieder weiter in Hamburg, wo das Teilnehmerfeld aktuell auch noch, ja, auch aufgrund von Doppelmeldungen, aber genauso bombastisch aussieht. Deswegen, ich bin einfach nur schon wieder maximal hyped auf diesen Beachsommer. Und auch jetzt mal weg vom Sportlichen, das Ganze drumherum ist, finde ich, nochmal. Also ich liebe unseren neuen Spot da in Düsseldorf. Der war einfach eine 10 von
Ja.
10. Ich finde auch, die Leute sind nochmal, nochmal irgendwie hypter gewesen auf dieses Wochenende, haben dieses ganze Event nochmal mehr angenommen, hatten irgendwie alle gute Laune. Natürlich hat es auch damit zu tun, dass wir überragendes Wetter mal wieder hatten, quasi über 5,5 Tage. Jetzt der Sonntag hinten raus am zweiten Wochenende war vielleicht nicht so ganz dolle, aber ich meine, da reden wir so, das waren okay. 17 Grad und die fallen quasi schon hinten ab. Und deswegen, ja, bin ich. Ich habe mich extrem drauf gefreut, dass es wieder losgeht. Und hab's aber trotzdem irgendwie unterschätzt, wie sehr man das Ganze dann doch vermisst.
Ja, absolut. Also das finde ich definitiv auch, dass man dann doch wieder merkt, wie viel Spaß das dann im Sommer eigentlich doch alles macht und wie cool es dann auch ist, die ganzen Leute dann wieder zu sehen, ne? Ob aus Community, ob die Spieler, aber auch von der Crew. Es gibt ja auch Leute, die sehen wir den ganzen Winter nicht so und die sind dann im Sommer da wieder da. Und das ist schon wirklich einfach immer sehr, sehr besonders und sehr, sehr cool. Wenn du gerade einen neuen Spot ansprichst, was hat dir am neuen Spot am meisten gefallen?
Na, also ich finde vor allem dieses, also wir hatten es ja auch letztes Mal, das ist im Stream immer nicht so gut rübergekommen, aber dass sich die Leute schon auf diese Promenaden setzen und dann quasi so ein bisschen dieses Stadion-Feeling machen, dass du auch noch eine vierte Tribüne hast. Ich finde, die war diesmal noch deutlich ausgeprägter, weil du eben quasi links und rechts vom Container sitzen konntest. Wir hatten, finde ich, schon auch gefühlt einfach mehr Laufpublikum, weil der Spot noch ein bisschen zentraler war, also halt eben direkt an diesem, ich weiß gar nicht, wie man das da nennt, aber es ist ja quasi direkt
Rheinterrasse.
So, ja, direkt an dieser Rheinterrasse eben gewesen, worauf dann nochmal mehr.
Frag doch den Düsseldorfer hier in diesem Podcast, hä?
Jetzt, du bist der Düsseldorfer quasi von uns, der zugezogene Düsseldorfer.
Und das, deswegen sage ich, frag doch den Düsseldorfer in diesem Podcast.
Ja, deswegen, also, und dann fand ich, keine Ahnung, also, ich weiß nicht, das Stadion war ja so ein bisschen, also enger gebaut, das ist jetzt für die Leute im Stream schwer zu, also, das musst du halt vor Ort gewesen sein, aber es war auf jeden Fall enger gebaut, es war irgendwie mehr so ein Stadion-Feeling. Das war am anderen Spot noch so ein bisschen offener und weiter alles und das hat mir beim neuen Spot sehr gut gefallen.
Ich fand vor allem die geilste Neuerung war, dass du direkt runtergehen konntest. So letztes Jahr, die letzten Jahre, hattest du halt immer diesen 200 Meter Umweg, die Leute wussten gar nicht, wo sie die Treppe finden. Und ja, das war dieses Jahr wirklich deutlich geiler, dass du einfach direkt da an dem, ich weiß nicht, also das Gebäude dazu sind ja nicht die Rheinterrassen, oder? Also die Rheinterrassen sind ja nur da hinten dran. Da ist dann mein Düsseldorfer Knowledge auch schon wieder vorbei. Aber da gehst du dann halt an dem Gebäude vorbei und da ist dann das Three Little Birds oben auf der Promenade. Und hast da dann direkt die Treppe runter und weißt direkt, okay, hier geht's lang. Das fand ich war wirklich ein absoluter Gamechanger, weil die Leute dann auch wissen, wo sie hin müssen. Aber auch wir nicht mehr diesen ewigen Umweg gehen wollten, weil Dirk hat sich letztes Jahr ein Fahrrad dahingestellt, wenn er halt mal schnell pissen musste.
Ja, genau, das meine ich ja. Und die Leute haben es ja auch angenommen. Das ist ja dann auch, siehst du, okay, ey, da gutes Wetter, wird irgendwie Sport gespielt, noch coole Musik, schreien noch irgendwie ein, zwei Leute rum. Und dann guckt man da ja mal vorbei. Und viele sind einfach auch dabei geblieben, weil sie dann gemerkt haben, ey, okay, das finden wir richtig, richtig gut. Und ich habe dann, glaube ich, auch schon, ich habe mit einem, weil wir mussten dann quasi trotzdem immer, um vom Court in unseren Crew-Bereich zu kommen, musstest du dann trotzdem einmal so ein bisschen durch die Menschenmassen durch. Und ich habe dann auf jeden Fall am zweiten Düsseldorf-Wochenende, da kommst du immer irgendwie trotzdem mit den Leuten ins Gespräch. Und die meinten dann auch so zu mir, ey, sie haben es am ersten Wochenende zufällig gefunden, weil da am ersten Wochenende war ja auch noch Düsseldorf-Schalke, zweite Bundesliga. Und sind dann einfach aufgrund dessen, dass es ihnen am ersten Wochenende so gut gefallen hat, am zweiten Wochenende direkt wiedergekommen, haben direkt nochmal quasi die gesamte Jungsgruppe mitgenommen. Und das ist ja das perfekte Beispiel. Weißt du, dieses, okay, du kommst und siehst es und merkst, okay, das könnte nicht nur mir gefallen, sondern dann nehme ich nächstes Mal eben auch noch meine Freunde mit. Und dann machen wir uns dann einen guten Samstag. Das ist ja genau das, was wir eigentlich mit den GBT-Events erreichen wollen.
Ja, absolut. Und muss da auch sagen, bin ich nach wie vor sehr, sehr positiv, weil es viel Laune macht und die Leute auch einfach vor Ort immer unfassbar geil sind. Ne? Also wir haben echt hochprozentig gute Leute da am Start und nur ganz, ganz wenige, wo man sich da dann auch mal fragt, okay, gut, was ist da jetzt mit dir los? Ich hatte Samstagabend eine Bekanntschaft, eigentlich wollte ich sehr zeitig nach Hause gehen. Aber hab mich dann noch auf die Tribüne gesetzt, noch ein Bierchen getrunken, wollte da dann einmal durchatmen und dann kommt da eine diese Tribüne hochgetockelt, die wusste nicht mehr, wo oben und unten ist, ne? Also die war wirklich komplett überfordert mit der Situation. Ich wollte dann Uber rufen, aber sie war der festen Überzeugung, nee, das kriegt sie alleine hin. Hat sich dann neben mich gesetzt, als ich ihr gesagt habe, yo, chill mal ein bisschen. Dann ist sie eingepennt. Ist sie auf mir eingepennt, also hat sich dann einmal angelehnt und Ich habe dann erst am Morgen gesehen, als ich meinen Pulli wieder angezogen habe. Oh, die war geschminkt. Ich hatte wirklich einen Faceprint auf dem Pulli, wo ich ihr Handy mit entsperren konnte. Also das war einfach krank. Und da muss ich wirklich sagen, also wir finden es immer sehr, sehr geil, wenn die Leute eine gute Zeit haben, wenn sie auch gerne mal ein Bierchen trinken. Eins über Durst ist auch okay. Aber das Zweite...
Zur Not, dann geht ihr zu Bengt und setzt euch zu Bengt auf die Tribüne, der passt auf euch auf.
Ich habe da Bodyguard gemacht. Ich habe mich darum gekümmert, dass sie dann ins Uber gesetzt wurde und nach Hause gefahren ist. Also ja, da habe ich meine gute Tat fürs zweite GBT-Wochenende auf jeden Fall hinter mir.
Das ist sehr süß. Ja, was ich noch, also um das noch quasi einmal aus Stream-Sicht abzurappen, wir haben es, glaube ich, auch auf Instagram dann geteilt. Ich habe das schon am ersten Düsseldorf-Wochenende so ein bisschen gemerkt. Okay, die Streamzahlen sind extrem gut, dachte ich mir. Und dann habe ich es aber immer, glaube ich, mit Zehmendorf noch verglichen und meinte, okay, das ist halt ist normal. Und dann habe ich aber mal drüber angefangen nachzudenken, so, okay, nee, aber das ist nicht Zehmendorf, das ist ein normaler Tourstop. Und ich meine, Sonntag waren wir bei 8.000 ohne Frontpage, was abnormal viel. So, wir reden immer von den großen Streamern, ey, das ist, also guck doch mal, wer Sonntag da noch so online war und solche Zahlen geliefert hat. Also mittlerweile sind wir dann, ich glaube, Alex hat es ja auch auf Instagram dann so ein bisschen geschrieben, also dieser Weg raus aus der Nische rein ein bisschen mehr in Richtung Mainstream-Produkt. Ich glaube, wir sind da auf einem extrem guten Weg. Und das hat mich dann schon auch nochmal überrascht, dieser Sprung rein zahlenmäßig. Aber auch, ich finde auch die Stream-Qualität. Guckt euch die Kameras an. Wir haben auch da nochmal so einen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben auch gar nicht über Fantasy gesprochen. Das ist quasi eine komplett neue Ebene, die wir in dieses ganze GBT, in diesen ganzen GBT-Kosmos reingebracht haben. Und ich finde, das zieht sich eben über viele Bereiche durch, wo du sagen kannst, ey, okay, du hast nochmal einen Schritt gemacht im Vergleich zur letzten Saison und die Zuschauer gehen diesen Schritt mit, wachsen diesen Schritt mit. Und ich bin, also es würde mich schockieren, wenn wir über die Saison hinweg nicht auch noch weiter wachsen.
Ja, das stimmt. Also legen uns da natürlich auch sehr viel Druck auf, weil die Zahl musst du jetzt erstmal halten. Das ist schon echt eine Nummer gewesen da in Düsseldorf. Aber ja, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, wir müssen noch kurz über Fantasy reden, definitiv. Erstes Wochenende habe ich ja verkackt. Also das habt ihr, ich habe es nicht gehört, aber sehr wahrscheinlich im Stream auch mal thematisiert, Fragezeichen.
Sorry, du warst gerade einmal kurz weg.
Dass ich am ersten Wochenende verkackt habe, mein Team aufzustellen.
Nee, also weil du ja auch nicht der Einzige warst. Deswegen ja, okay. Ist das eigentlich so ein bisschen untergegangen. Warum hast du am zweiten Wochenende abgeliefert?
Also eigentlich habe ich mich richtig gut gefühlt mit meinem Team. Und ich verstehe auch nicht ganz, warum ich nicht performt habe. Weil, also, ich habe mich gut aufgestellt. Ich hatte Tabea Schwarz dabei, ist ins Finale gekommen. Ich hatte das Beach-Team Reinhard Sova, die sind ins Halbfinale gekommen. Mein Team-Captain war Clemens Wickler, der ist fucking Turniersieger geworden. Und trotzdem bin ich in unserer Liga, glaube ich, nur Fünfter oder Sechster geworden. Also, das ist schon crazy, wie sich das dann trotzdem noch unterscheiden kann.
Ja gut, aber Fünfter, Sechster ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe ja quasi am ersten Wochenende sehr gut gepickt und bin da deutlich auf der Eins gelandet in unserer Runde. Dann aber am zweiten Wochenende mit Dirk und Alex quasi gemeinsam über den Jordan gegangen. Nachdem wir alle drei Mary, glaube ich, als Captain hatten, die im ersten Spiel ja sofort rausgegangen ist. Und ich glaube, ich bin sogar Letzter geworden jetzt nach dem zweiten Stop. Das ist nicht so schlimm, weil ja quasi nur die besten 5 Ergebnisse zählen. Das wird auf jeden Fall bei mir nicht reinzählen, aber das ist ja quasi dann auch nochmal, also falls es wirklich noch jemanden von euch gibt, der noch nie mitgespielt hat und der sich jetzt so denkt, eigentlich ist das ja alles ganz cool, aber jetzt habe ich ja schon den Anfang verpasst und dann hole ich das nicht mehr auf. Ihr könnt einfach mitmachen, weil am Ende werden die besten 5 Ergebnisse gewertet. Also habt ihr quasi 3 Streichergebnisse drin, plus Timmendorf dann natürlich. Also es ist quasi noch nichts verloren, ihr habt jetzt quasi 1-2 Joker verspielt, dadurch, dass ihr jetzt nicht direkt am Anfang dabei gewesen seid, aber also macht das auf jeden Fall. Wir bekommen so viel positives Feedback von euch, dass ihr das Ganze feiert, dass ihr das Ganze einfach annehmt, dass man Spieler natürlich auch ganz anders guckt, viel mehr mitfiebert. Ich glaube, es sind schon über 5.000 Anmeldungen mittlerweile und ja, also ich habe bis jetzt wirklich noch nichts Schlechtes quasi über diesen Fantasy-Manager gehört.
Ja, ich auch nicht. Und also ganz ehrlich, selbst wenn man sich sagt, boah, ja, Mist, jetzt habe ich die beiden schon verpasst und kann mir da keine Streichergebnisse reinholen. Ja, mein Gott, scheiß drauf. Also weil da geht's am Ende für mich tatsächlich auch nicht mal darum, der beste der beste Tipper auf All-Time zu sein oder der beste Fantasy-Manager auf All-Time zu sein. Es ist auch einfach extrem witzig, sich da mit seinen Freunden zu messen. Und die Amis sind da ja auch richtig groß drin, ja, da dann so Strafen zu verteilen und sowas. Und ich finde, da können wir noch upsteppen. Also da müssen wir mal vielleicht so in Richtung München, wenn die ganze Crew dann auch wieder vereint ist, da dann mal schauen, okay, nicht, dass der Erste belohnt wird, sondern dass der Letzte bestraft wird. So, keine Ahnung, muss ein Spiel in einem Hundekäfig gucken. So, muss das Finale in einem Hundekäfig neben dem Finalcourt gucken. Oder irgendwie sowas. Irgendwas in die Richtung Bestrafung bei Fantasy finde ich schon wirklich immer sehr witzig.
Ja gut, aber dann hast du es einfach nicht mehr. Also ich glaube aber auch, dass das quasi in dem Sinne, also zwischen uns vier gibt es auf jeden Fall eine Bestrafung. Also wir haben quasi, wer am Ende der Saison am schlechtesten ist, muss in Timmendorf irgendwas machen. Ich glaube, die Strafe ist auch noch nicht so wirklich gefunden. Aber das ist ja auf jeden Fall, okay, das haben wir uns bei den, wie du es gesagt hast, ne, bei den Amis ist das ja gang und gäbe. Da ist ja auch dieses ganze Fantasy-Ding auf einer ganz anderen Ebene. Also da ist ja, ist ja quasi, also NFL-Fantasy-Football ist ja quasi heilig. So, da treffen sich die Leute ja quasi wirklich, also um Football zu schauen und dann aber halt vorsätzlich Fantasy zu spielen. Und aber ich sag, also in eine natürlich, wir gehen noch nicht in die Richtung, aber es entwickelt sich schon, dass Leute, guck dir mal, also bestes Beispiel ist unser Discord-Server. Diese Fantasy-Rubrik, die brennt ja, ne? Wo sich Leute dann einfach über Fantasy-Teams austauschen und dann auch Leute einfach tief reingrinden und gucken, ja, was ist ein gutes Matchup für denjenigen Spieler? Wie sieht der Turnierbaum aus? Welcher Pick ist denn vielleicht dann auch für einen schmalen Taler viele Punkte wert? Und ich liebe alles daran, wenn die Leute da eben anfangen so zu grinden.
Ja, absolut. Also es lohnt sich, es bereichert euer GBT-Wochenende auch nochmal um einiges und muss da echt sagen, da ist Dirk und Co. schon was wirklich Gutes eingefallen. Also Chapeau, das ist schon eine tolle Erfindung. So, die Zeit drückt und wir haben immer noch gar nicht über die NBA gesprochen und da gibt's ein Game 7.
Da gab es einen Game 7.
Gab es ein Game 7, ja, gab es ein Game 7, sorry.
Da gab es ein Game 7, ja. Und am Ende ist das bessere Team durchgegangen. Also wo fangen wir jetzt an? Weil wir haben quasi die gesamten NBA-Playoffs verpasst, ist nicht so schlimm.
Ja.
Lass uns einmal kurz bei Game 7 anfangen. Die Serie zwischen den Nuggets und den Thundern, also dem besten Team und dem Champion von 2023, ist dann tatsächlich über 7 gegangen. Aber auch, um so ehrlich muss man sein, dass das Game 7 war jetzt nicht das, was du dir vielleicht erwartet hast. Es war deutlich, die Thunder waren das bessere Team. Die Nuggets waren so ein bisschen Nikola Jokic und Friends. Also alleine gewinnst du dann so ein Spiel nicht. Und deswegen, ja, ist es jetzt für die Nuggets in Richtung Cancun gegangen, ist es für die Thunder in Richtung Western Conference Finals gegangen. Und da geht's jetzt gegen die Timberwolves, nachdem, ich glaube, das haben wir sogar noch mitgenommen in der letzten Episode. Steph Curry hat sich ja leider verletzt, war dann auch raus für die Playoffs, die Warriors. Danach chancenlos, das sollte niemanden überraschen, wenn du den besten Mann da rausnimmst. Deswegen.
Aber war es denn irgendwo mal knapp? Weil ich weiß noch, dass wir uns da drüber unterhalten hatten, so, ja, du musst irgendwie schaffen, so ein Spiel zu gewinnen. Wenn du ein Spiel tatsächlich gegen die Wolves holst, dann könnte es ja auch schon wieder knapp für Steph werden, dass er da nochmal reinkommen kann. Aber hätten sie irgendwo noch eine Chance gehabt?
Ja, es war das dritte Spiel. Es war Freitagmorgen auf der GBT, habe ich mir auch quasi live dann reingezogen und da waren sie eigentlich lange vorne und das ist das Spiel, was du hättest gewinnen können, also oder gewinnen müssen, wenn du eine Chance haben willst, weil das ist ja auch so ein bisschen der Lauf gegen die Zeit gewesen. In einem möglichen sechsten Spiel hättest du Curry wahrscheinlich wieder zurückbekommen und dann bleibe ich auch dabei, dann hätten die Warriors eine gute Chance gehabt. Ohne Curry hatten sie die nicht und sie haben es leider nicht geschafft, eines von diesen drei verbleibenden Spielen oder besser gesagt vier verbleibenden Spielen irgendwie zu gewinnen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, man, die Timberwolves sind da verdient jetzt ins Halbfinale quasi eingezogen, haben jetzt aber im ersten Spiel diese Halbfinalserie schon wieder auf die Nuss bekommen, auch ordentlich, also deutlich verloren gegen die Thunder. Ja, und im Osten geht die Verletzungsgeschichte ja weiter. Also ich glaube, das haben wir noch nicht aufgenommen. Jason Tatum hat sich ja Achillessehne einmal gerissen und damit ja quasi auch seinen Celtics so ein bisschen den Gnadenstoß verpasst. Deswegen, also das Finale im Osten oder das Finale im Osten mit New York jetzt gegen die Indiana Pacers ist auch vogelwild. Also hättest du mir vor der Saison gesagt oder vor den Playoffs einfach gesagt, dass die Indiana Pacers und die New York Knicks im Finale stehen, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Aber beschreibt es irgendwie ganz gut, dass es wirklich vogelwilde Playoffs sind, was so am Ende die Teams sind, die sich durchsetzen.
Ja, also ich gucke da ja wirklich nur von außen drauf, weil also ich versuche es jedes Jahr wieder, aber mich kriegt Basketball einfach nicht. Und da muss ich dann echt sagen, ja, irgendwann auch, okay, gut, dann ist es einfach nicht mein Sport und dann ist es auch okay. So, man muss sich auch nicht für alles interessieren. Aber ja, man kriegt ja schon mit, dass es auch echt sehr, sehr wild ist, was da alles passiert. Und ja, gut, wenn du dir jetzt alleine die Namen anguckst, von den Thunder, den Timberwolves, den Knicks und den Pacers. Von denen hast du in den letzten 5 Jahren nicht ganz so viel in solchen Spielen gesehen.
Nee, also wobei, also die Pacers sind jetzt auch schon letztes Jahr weit gekommen, die Knicks kommen dann auch schon immer wieder in den Playoffs rein, aber das ist kein Team, dem du dann wirklich mal so ein Championship einfach zutraust. Und dieses Jahr sind sie kurz davor, eines von den beiden wird Finals spielen und dann, ja, bin ich trotzdem dabei, dass die Thunder natürlich jetzt der große Favorit sind, aber selbst da würde ich jetzt
Ja.
nicht viel drauf wetten, dass das dann so clean für die Thunder durchgeht.
Na gut, na gut. Eine Sportart, die mich hier ein bisschen mehr abholt, ist die Formel 1, die tatsächlich auch wieder vogelwild unterwegs war. Hast du das Rennen am Wochenende gesehen?
Natürlich nicht.
Hast du Highlights vom Rennen am Wochenende gesehen?
Nee, auch nicht. Ich könnte nicht mal sagen, wer gewonnen hat.
Okay, das ist tatsächlich wild, weil ich sage dir, du musst dir zumindest mal diesen Start angucken. Also der Start war schon spannend und ich glaube auch das Rennen in Gänze zu gucken, war halt für uns nicht drin. So, ich glaube, die sind Sonntag 15 Uhr gefahren, Newsflash, da war ein bisschen GBT unterwegs. Und deswegen konnte ich es dann auch nicht live gucken. Aber ich glaube, es hat live sogar extrem viel Spaß gemacht aufgrund von zwei Safety-Car-Phasen, die alles nochmal ein bisschen aufgerüttelt haben. Aber meine Fresse, hat Max Verstappen Oscar Piastri am Start gefressen. Also, das war wirklich krank. Das war einfach absolut krank. Verstappen geht auf 2 rein, Piastri auf 1 und Russell auf 3. Und Piastri sehr wenig mutig in die erste Kurve. Und aus dem Niemandsland kommt ein Verstappen da an der Seite vorbeigeschossen und frisst ihn auf. Piastri wusste überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Russell beschwert sich geisteskrank über Piastri, weil der halt nicht nach links oder nach rechts ausweichen kann in dem Moment, weil er halt einfach gerade gefressen wurde. Ja, aber ein absolut wildes Rennen. Ferrari mit einem Horror-Samstag, wo sie sich, glaube ich, auf 11 und 12 beim Qualifying qualifiziert haben. Und Hamilton fährt trotzdem noch auf 4. Also das war schon auch eine richtig, richtig geile Geschichte. Aber Max Verstappen fährt es halt zu Ende. Also wenn ein Verstappen sich da mal einmal an die 1 gesetzt hat und das Update hat funktioniert, also wir hatten es ja im Vorfeld mal einmal kurz besprochen, dass sobald es da nach Imola geht, dass die auf jeden Fall eine Chance haben, das Auto nochmal zu verbessern, weil ein ganz, ganz großes Update kommt. Und vor dem Rennwochenende hieß es noch so ein bisschen, ja, sind sie vielleicht noch ein bisschen langsamer. Also ich glaube, Christian Horner hatte gesagt, wir sind immer noch 4 Zehntel hinter McLaren. Pustekuchen. Also ich glaube, Max hat jetzt wieder ein sehr, sehr konkurrenzfähiges Auto unterm Arsch und dann wird es genauso passieren, wie ich es dir letztes Mal erzählt habe. Verstappen wird jetzt Weltmeister.
Da will ich immer noch nicht so richtig glauben. Also wie gesagt, auch wenn ich nichts gesehen habe, ich dachte eigentlich, dass wir vielleicht ein bisschen länger mit Piastri und Norris mitführen können. Aber wenn du jetzt sagst, gut, dass Verstappen sogar so ein Rennen gewinnt, dann naja.
Ja, also man muss natürlich mal gucken, ne? Weil das war jetzt das eine Setup, was ihm dann ganz gut geschmeckt hat und was ganz gut aufs Auto gepasst hat. Und das kann sich natürlich alles innerhalb von einer Woche auch nochmal wieder ändern. Und McLaren hat ja trotzdem noch zwei sehr gute Fahrer und ein sehr gutes Auto da unterm Arsch. Aber ich glaube halt einfach, dass sobald ein Verstappen wieder Fuß fasst, er jetzt die nächsten Wochen da dann auch ja beweisen wird, warum er der Beste im Feld ist. Aber schauen wir uns an. Also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht am Wochenende. Ich kann es da nur wärmstens empfehlen, da nochmal einmal in die Highlights reinzugehen. Aber ja, sehr gespannt. Jetzt am Wochenende kommt ja wieder Monaco. Das ist immer nicht so mein allerliebstes Lieblingsrennen, weil es da gefühlt um alles geht, außer ums Racing. Aber ja, wird trotzdem ein gutes Rennen, glaube ich.
Gut, mit Blick auf die Uhr, meine Bachelorarbeit ruft mich.
Ist gut, ist gut. Dann gebe ich euch noch kurz mit an die Hand, falls ihr ein Dein-Abo besitzt. Am Wochenende ist wieder EHF Finals, also Europa League Finale im Handball und haben wir drei deutsche Teams dabei mit Flensburg, Kiel und Melsungen. Montpellier ist dann von französischer Seite noch mit dabei. Das wird auch extrem geil. Ja, aber bis dahin passiert noch ein bisschen was. Mal gucken. Ich sehe es erstmal positiv, dass wir es nächste Woche schaffen, oder?
Ja, das sollte eigentlich wieder. Also wir versprechen natürlich nichts, aber das sollte eigentlich hinhauen.
Gut, Dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wünschen euch ein sportgeladenes Wochenende und Martin dir viel Erfolg bei der Bachelorarbeit.
Tschüss.